Und heute versuchen wir das Unmögliche. 100 Lebensjahre in einer Stunde. Wollen wir es wagen?
Aber sicher. Wir wagen es.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Erika Kaczubko erlebte als 19-Jährige den Bombenangriff auf Dresden.
Das ist bald 80 Jahre her. Ich darf bei Ihnen sein auf Hausbesuch. Ja, und so kann sich jeder ausrechnen, wie alt Sie sind. 99. Erleben Sie das als Glück oder als Last?
Also ich muss sagen, bei mir als Formales, weil ich mich gar nicht alt fühle.
Ich höre es auch an der Stimme. Die Seele kennt keine Zeit, oder?
Nein. Auch wenn ich krank bin und das Holz geklopft sehr selten, dann fühle ich mich auch nicht alt. Denn junge Leute sind auch krank.
Und tief drinnen ist auch die junge Erika dabei jetzt, oder?
Aber sicher. Ist schon toll, dass wir miteinander reden dürfen.
Ja, finde ich auch. Und jetzt weiß ich, im nächsten Mai werden Sie 100. Ist das ein Ziel? Sprich, den wollen Sie unbedingt feiern?
Ich habe meine Geburtstage eigentlich immer in den letzten Jahren mit meiner Tochter ganz still für uns gefeiert. Aber vor ein paar Tagen habe ich mal gedacht, jeder wird heutzutage nicht 100. Also diesmal bleib ich hier.
Nehmen Sie es sportlich. Und ich glaube Ihnen auch, und da kommen wahrscheinlich noch einige Jahre hinterher. Sie finden es albern, habe ich vernommen, wenn Sie als 99-Jährige für nahezu alles gelobt werden.
Das finde ich furchtbar. Wenn ich jetzt zu Ihnen sage, ich finde das ganz toll, dass Sie mit mir reden können und dass Sie hier so toll auf dem Sofa sitzen, also nein, dann wären Sie sicher beleidigt. Ich lache jetzt drüber. Aber zu Anfang habe ich mal gedacht, also was wird hier eigentlich von mir gelobt?
Die kann sich ja noch selber kümmern, einkaufen, waschen, alle Achtung.
Alles. Ja, ich kann alles. Ich koche nicht mehr ganz so kompliziert. Aber im Grunde genommen versorge ich meinen Haushalt, sonst wäre ich mir gar nicht hier.
Ja, und sind in Ihrer schönen kleinen Wohnung im betreuten Wohnen?
Ja, da sind halt überall Schalter. Also wenn man duscht, hat man so einen Strip und am Bett hat man auch was, da habe ich immer Angst. Da ist auch der Schalter für die Deckenbeleuchtung, dass ich mal auf den verknärten Knopf drücke.
Also Sie haben ein sicheres Umfeld, aber Sie versorgen sich selber, sind umgeben von den schönen Dingen Ihres Lebens. Ich sehe vor allem schöne Gemälde, farbenfrohe, der gestiefelte Kater. Ich sehe Puppen, asiatische Puppen in der Anmutung. Dann einen kleinen braunen Lederkoffer.
Ja, der ist übergeblieben im Dresdner Bombenangriff, wo meine Mutter und meine Schwester und ich wirklich im Außenfeuersturm herausgefunden haben. Und man, obwohl wir ja schon von Breslau geflüchtet waren, hatten wir ja immer noch einige Koffer mit Wertsachen. Aber das ist alles verbrannt. Und ich hatte zum Schluss ein paar etwas angebrannte Schuhe und einen etwas angebrannten Mantel und einen Lippenstift, der uns gerettet hat. Denn ich musste ja dann manchmal auch in Königstein, wo wir dann noch gelandet waren, von Tür zu Tür gehen, um eine Hütte zu bitten.
Sie meinen, der Lippenstift war da eine Hilfe?
Ja, natürlich. Ich war zwar ganz hübsch, aber durch den Krieg und durch alles habe ich sehr, auch denke ich, optisch gelitten. Man war ja nicht gepflegt. Und
aber dieser kleine Koffer ist alles, was geblieben ist?
Ja. In diesem Koffer, der war mal der Koffer meiner Mutter, Wir durften 20 Pfund in Breslau mitnehmen, die ich natürlich ordentlich abgewogen habe.
Wir kommen noch zu diesem Drama der Flucht und des Untergangs von Dresden. Und deswegen habe ich mich im Herfahren gefragt, verfolgen Sie eigentlich das aktuelle Weltgeschehen oder schalten Sie lieber ab?
Ich verfolge es ganz genau. Genauer als früher. Gerade auch jetzt in der letzten Zeit höre ich jeden Morgen beim Frühstück ganz genau Radio Bayern, aber auch manchmal Deutschlandfunk und auch abends.
Aber schlägt das nicht aufs Gemüt?
Ja, seltsam würde ich sagen. Ich denke an meine Zeit, wo wir so elend lebten. Da habe ich damals manchmal gedacht, obwohl in der Schweiz oder in einem Land, wo kein Krieg ist, jemand an uns denkt. Und ich persönlich kann im Moment nicht helfen. Ich bin zu alt.
Aber in Ihnen steigt all das wieder hoch, was Sie erlebt haben. Ja. Für uns sind es Geschichten, Sätze, vergilbte Fotos.
Ja, also ich habe seltsame Träume, aber seltsamerweise nicht diese schrecklichen, die ich ja eigentlich bis jetzt vor 7 Jahren, bis ich diese Haikus fertig hatte. Das war ja meine eigene Therapie.
Wir reden im Laufe der Stunde noch über den Ausdruck, den Sie gefunden haben für dieses Grauen, das Sie auch jahrzehntelang in sich mit herumgetragen haben. Wir wollen aber hier mal eine Zäsur machen und einem Bekannten, habe ich mir sagen lassen, von Ihnen zuhören, Thomas Quasthoff.
Ja.
Sie kennen den Sänger?
Ja, ich kenne ihn. Ich wusste immer um sein Schicksal.
Er ist ja körperlich stark gehandicapt und hat eine unglaubliche Stimme.
Ja, wunderbar. Und dann vergisst man diesen Körper. Dann hört man ihn nur. Und ich habe auch von ihm. Und ich finde ihn auch ganz toll dann mit seinem Jazz.
Und was für ein Titel aus dieser Kehle: Accentuate the Positive.
You've got to accentuate the positive, eliminate the negative, and latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In-Between. You've got to spread joy up to the maximum, bring gloom down to the minimum, and have faith, or pandemonium's liable to walk upon the scene. To illustrate my last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did that do just when everything looked so dark? Man, they said we'd better accentuate the positive, eliminate the negative, and latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In-Between. No, don't mess with Mr. In-Between.
Bayern 2, 1:1, und ich habe die Freude und die Ehre, auf Hausbesuch zu sein bei Erika Kazubko, die miterleben musste, wie Dresden zerbombt wurde im Februar 1945. Aber vor dieser traumatischen Nacht liegen Jugend- und Kinderjahre, denn geboren ist sie ja im Mai 1925 in Dresden. Welches Bild, welche Szene aus unbeschwerten Kindertagen steigt denn auf?
Meine Mutter, die hatte eine wunderbare Sopranstimme und die hatte auch eine Ausbildung in Posen am Opernhaus und die haben alle gesagt, sie müsste Opernkarriere machen. Konnte sie aber nicht, weil sie dann meinen Vater geheiratet hatte und in solchen Zeiten war das ja unmöglich. Aber meine Mutter hat, wenn ich so klein war oder so, ich schlief ein, immer mit Schubert-Liedern und ihrer wunderschönen Stimme. Das habe ich als Kind empfunden.
Sie stand abends an Ihrem Bett und hat gesungen?
Nein, ich lag im Bett und im übernächsten Zimmer war das Klavier. Sie hat nie so für mich gesungen, sondern sie hat abends immer noch gesungen, bis der Vater heimkam und dann klappte der Klavierdeckel zu.
Boah, der Vater war Offizier gewesen im Ersten Weltkrieg, dann in der Verwaltung, die Mutter am Ende letztlich Lehrerin.
Ja.
Das war schon sehr fortschrittlich.
Sehr, und daneben die Opernsachen.
1938, da sind Sie 13 Jahre alt, da wird der Vater von Dresden nach Breslau versetzt. Er war in der Militärverwaltung. Ich weiß aber nicht, war er auch in der NSDAP?
Nein.
Heimatland, Frau Kazubko.
Es war furchtbar. Also er war wütend, also so als alter Preuße. Er muss meiner Mutter am Abend immer alles erzählt haben. Und da hörte ich nicht Schubert-Lieder, sondern seine scharfe Stimme. Und ich denke, dass wir auch vor ihm beinahe ein bisschen Angst hatten. Meine Schwester nannten ihn heimlich immer der Herr. Und ich glaube, ich habe meinen Vater auch fast nie angeredet.
Also ein Schweigen und eine Distanz, aber auch eine Kühle, da war keine Umarmung.
Nein.
Die Mama schon.
Ja, aber auch nicht so viel. Ich glaube, unter Preußen war das alles so ein bisschen, die waren da und ich liebte auch meinen Vater, aber er war mir immer ein wenig fremd. Und er hatte mir immer imponiert, weil er einmal etwas erzählt hatte, dass er im Weltkrieg war der wohl bei der Kavallerie und saß zum Schluss in Feodosia auf der Krim. Und als der Krieg zu Ende war,
1918,
da ist er mit seinem Pferd und seinem Freund auch mit dem Pferd nach Berlin zurückgeritten und hat meiner Oma ein Eimerchen Honig mitgebracht.
Wenn Sie zurückschauen, die ersten 14 Jahre bis zum Kriegsbeginn, war da auch eine schöne, unbeschwerte Kindheit?
Ja, nein. Das lag an der Schule. Wie konnte es sein, wenn in meiner Klasse plötzlich Sibylle Königsberger am Vormittag vom Kindermädchen abgeholt wird und wir sie nicht mehr sehen und nach Wochen kommt ein Brief, liebe Grüße aus Sydney. Und wenn Helga Lemberg plötzlich weg ist und einen Brief schreibt, liebe Klasse, Grüße aus London, ich muss oft an euch denken. Wo sind Sie geblieben? Wir haben uns nichts gedacht, denn in unserer Klasse waren viele, wo Väterbeamte waren und wir waren ja auch versetzt worden von Dresden nach Breslau.
Und die hatten jüdische Wurzeln?
Ja, die waren Jüdinnen, beide.
Und die hatten das bittere Glück, noch rauszukommen. Aber ja. Noch haben sie nicht geahnt, welches Ausmaß das hat. Der Krieg beginnt und mitten im Krieg sind sie auf der Schauspielschule in Breslau.
Ja.
Was faszinierte sie am Theater?
Na, eigentlich Kleist und mehr die ganze Literatur. Und wir hatten das Glück in der Schule, dass wir in Altenglisch die Rübelszenen aus dem Sommernachtstraum spielten. Da war ich der Pyramus. Das war im Grunde mein Schutz vor dem ganzen Krieg und allem Elend. Wir haben ja in Breslau noch sehr ruhig gelebt.
Und sich auf diese Weise seitwärts in andere Welten zu begeben?
Genau. Aber ich habe es gelernt. Alles um mich herum war uninteressant. Es war ja auch Alarm oft und alles. Und die verrückteste Geschichte davon ist eigentlich, die Eltern wussten nichts davon, dass ich zur Prüfung die Lucille aus Dantons Tod spielen wollte, die ja diesen Urschrei hat. Ich schreie, dass erschrocken alles stockt und sie nichts mehr regt. Und den musste ich ja unbedingt noch einmal üben. Und dann hatte ich so vielleicht ein, zwei Tage war es brennend. Ich wusste, dachte, die Wohnung ist leer, leg mich ins Bett, decke sämtliche Decken über mich und schreie. Und als ich da hochkomme, steht meine Mutter mit einem entsetzten Gesicht neben mir und geht. Ich danke es ihr. Ich musste keine Erklärung machen. Und ich denke, wie sie gebaut war, hat sie es immer gewusst.
Frau Kazubko, diesen großartigen Ausdruck, also die Wachheit, das ist gegeben, aber diese Sprachmelodie, diesen klaren Ausdruck, das hatten Sie oder haben Sie sich das antrainiert auf der Schauspiel?
Das hatte ich, glaube ich, immer. Und meine Eltern, auch mein Vater und Mutter, haben präzise darauf geachtet, dass wir nicht sächsisch reden. Und wir mussten sogar von unserem knappen Taschengeld 5 Pfennig zahlen, wenn wir mal nur nee gesagt haben statt nein.
Da ist sie wieder, die preußische Disziplin.
Ja. Wenn auch alle mal sagen, ach, die Preußen und so. Aber im hohen Alter kann man das sehr gut gebrauchen. Dass man am Morgen sagt, ich würde ganz gern noch pennen und schlafen. Nein, es wird aufgestanden, es wird Tee gekocht. Ich trinke immer Tee im Bett wie die englische Königin. Und ich mache den natürlich vorher allein, aber dann tue ich so, als ob er mir angeliefert wird.
Also verachte man nicht nur die preußische Disziplin.
Nein.
Im Sommer 1944 schließt das Theater in Breslau. Alle Männer des Ensembles ab in den Krieg, alle Frauen zum Panzergräben schaufeln. Es kommt wohl zu einer absurden Szene draußen auf dem Feld, Auftritt der Gauleiter.
Ja, also es war für uns ja schlimm, dass wir nicht mehr in der Schauspielschule waren. Und die Arbeit war sehr schwer und wir hatten Aufpasser. Wir haben Panzergräben geschaufelt. Und an einem Morgen kommt Gauleiter Hanke im offenen Geländewagen und wirft von dem Wagen Zigaretten zu uns. Also. Und dann war plötzlich Musik. Wo kommt die her? Mitten auf dem Acker. Und das Ballett tanzt auf dem Acker.
Das hat ja was von absurdem Theater.
Das war absurdes Theater. Aber es war auch so eine Gemeinheit.
Wir nähern uns dem 20. Januar 1945. Haben Sie die Geräusche noch im Ohr?
So ein Donnergrollen, würde ich sagen. So, als ob es donnert. Sagten alle, ach, das ist Übungsschießen. Und eine alte Näherin flüstert mir ins Ohr und sagt, es sind die Russen. Da habe ich solche Angst gekriegt. Ich sage, ich muss nach Haus. Und ich hatte noch eine Uniform zu ändern, wo man so eine Stulpe aufschneiden musste. Wir mussten immer mit so einer Rasierklinge aufschneiden. Und ich halte es so und rutsche mit der Rasierklinge quer über alle Finger ab, hat einen tiefen Schnitt. Jetzt konnte ich nach Haus.
Die Front rückt näher, das Kriegsende rückt näher. Und ich würde sagen, wir machen hier mal eine Zäsur und hören zum Verschnaufen Billie Holiday, anno 1957. Wir haben dieses Stück ausgewählt, weil die Strophen in Haiku-Form sind, was noch, ja, eine große Rolle spielen wird in dieser Stunde.
Ja.
Pennies in a stream falling leaves, a sycamore, moonlight in Vermont. I see fingers wave, ski trails on a mountainside, snow light in Vermont.
Z. zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Erika Kazubko war Schauspielerin und Sprechtrainerin.
Was man, wie ich finde, sehr gut hören kann. Aber dazu kommen wir noch, denn noch sind wir auf Lebensreise im Kriegsende. Die Rote Armee rückt näher. Es heißt spät, Frauen und Kinder raus aus Breslau. Jetzt weiß ich nur nicht, unter welchen Bedingungen in diesen Januartagen 1945.
Wir haben am 22. Januar Nachmittag etwa um 5 Uhr über die Lautsprechersäulen erfahren, Breslau ist Festung geworden, alle Frauen und Kinder haben die Stadt sofort zu verlassen. Es waren bitte schön 20 Grad Kälte. Da sind die manche Leute oder manche Mütter mit den Kinderwagen haben gedacht, ach, wir fahren mal an den Stadtrand nach hinten. Und da sind die Kinder bei der Kälte im Kinderwagen viele erfroren. Und wir haben ordentlich unsere Koffer oben gepackt und sind dann zum Bahnhof. Da haben wir die ganze Nacht gestanden. Wir mussten auch Fahrkarten lösen. Wir haben wieder ein makaberes Bild. Über dem Schalter, wo sich die Leute was geprügelt haben, steht oben ein Riesenplakat. Erst siegen, dann reisen.
Ende Januar 1945. Der Vater musste noch bleiben. Die Männer müssen in der Stadt bleiben. Frau und die beiden Töchter. Ja, grausamer Scherz der Geschichte, flüchten gen Westen in vermeintliche Sicherheit, ausgerechnet nach Dresden, in die Heimatstadt, kommen da bei Freunden unter. Was war das für eine Familie?
Die Tochter war meine Schulfreundin aus Breslau, aber der Vater war wieder versetzt worden von Breslau nach Dresden. Sie hatten 3 Söhne, 2 sind gefallen. Der dritte ist vermisst.
Und wir sind in diesem seltsamen Zwischenreich, die ersten Februartage 1945, Tage, in denen Sie in Dresden auch mal im Theater waren.
Ja, natürlich. Da wurde noch, also ich meine, es war sogar Faust, und zwar mit Ponto. Aber das ist etwas verschwommen. Aber es war noch in Vorhängen, was ich also ganz toll fand.
Ein Stück Normalität.
Ja, also die Stadt füllte sich mit Flüchtlingen. Aber wir hatten immer das Gefühl, wir fahren ja wieder zurück, das ist jetzt mal. Und irgendwie, das haben wir einfach aus dem Kopf geschoben. Und wir waren halt wieder mal in Dresden und haben, ja, wir waren am ins Rathaus essen und alles schön.
Und was hörten Sie vom Vater aus Breslau?
Der Vater war dann in Tschechien bei Czorna. Das muss ein ganz, ganz übler Mensch gewesen sein. Denn in späteren Zeiten hat der Vater immer gesagt, Czorna, das Schwein. Ja, aber wir hatten jetzt schon, und das war uns klar, wenn alles schief geht, haben wir alle von der Familie, auch Berliner Verwandten und alle, eine Notadresse in Norden Ostfriesland, also diese kleine Stadt von Norderney. Da lebte die Schwester meines Vaters und die hatten auch Platz und konnten das.
Aber noch sind Sie in Dresden. Ahnen nicht, was kommt, aber jetzt schreiben wir den Abend des 13. Februar. Wo waren Sie?
Wir waren alle zusammen mit der Familie, also mit diesem Ehepaar König, meine Mutter, meine Schwester und ich. Und es war, meine ich, 22 Uhr abends. Ich irre mich, glaube ich, nicht. Da gingen die Sirenen. Und da sind wir raus oder haben geguckt. Da fielen schon die ersten Christbäume.
Das sind diese Beleuchtungsraketen, ja, um das ganze Areal zu erhellen.
Ja, die eigentlich unten die Stadt Also die Flieger beleuchten die Stadt. Und dann haben wir ganz schnell, wir hatten ja immer alles griffbereit, Koffer auch in Dresden.
Der kleine Braune war auch dabei hier, ja, der auf dem dabei. Teppich liegt.
Der kann da erzählen. So. Und dann sind wir, es war so eine Villa am Rand vom großen Garten. Und schräg gegenüber hatte Mutschmann seine Villa. Den haben sie mal Mutschekuh genannt. Und der hat übrigens einen Tag vorher, wurde hinterher gesagt, einen großen Möbelwagen vor seinem Villa stehen. Der wusste es.
Und Sie wussten es nicht und waren in der Stadt oder am Stadtrand in dieser Nacht. Was war dann?
Ja, also wir waren wohl Stadtrand, wir waren aber der Letzte, also wir Fürstenstraße, die ja bis runter zur Elbe geht. Und dann sind wir unten alle in den Keller. Einen Keller gab es nicht, es war eigentlich eine große Küche und so ein Gang. Und da haben wir so auf einer Bank gesessen. Und dann, wir waren kaum unten. Da ging es los. Also diese Bombenteppiche, wie man sie ja nennt, wo es also rum und dumm und zack und weg. Und ich weiß nicht, wir müssen ein Riesenglück gehabt haben. Das waren ja die erste Sache, waren ja Sprengbomben. Da ist, glaube ich, schon unser Haus ziemlich in die Luft geflogen. Aber wir müssen ein Riesenglück gehabt haben, dass unsere Lungen nicht zerrissen sind.
Aber wie kam sie dann durch die Nacht?
Das möchte ich gar nicht mehr erzählen, was da losgeht. Es kam ja ein zweiter Angriff. Ich glaube, 1.30 Uhr in der Nacht. Also alles stank und alle durch und kaum Luft. Meine Mutter hatte irgendeine Wasserflasche gefunden. Da haben wir uns immer einen Lappen genommen. Und
um sie herum ein Flammenmeer? War es hell?
Oh, das will ich alles gar nicht jetzt reden. Jetzt kommt so eine schrecklichen Sachen, die sage ich Ihnen im Haiku.
Ja, das ist jetzt der Unterschied zwischen den Zeitzeugen berichten oder dem, was Historiker herausgefunden haben und in Buchform gepackt und ihrem Erleben. Sie waren ja Teil des Ganzen. Ich weiß nur aus Berichten, das alte, schöne Dresden verglühte im Feuersturm, 90% der Innenstadt zerstört, 25.000 Tote. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es hat ihr ganzes Leben überschattet, ja. Und es hat Jahrzehnte gebraucht, bis sie eine Form gefunden haben, damit umzugehen. Zu den Haikus dieser Sonderform der Gedichte kommen wir noch und machen hier mal Schluss für dieses Kapitel und hören einer Frau aus ihrem Jahrgang zu, die kennen Sie mit Sicherheit, Hildegard Knef.
Natürlich.
Für mich soll's
rote Rosen regnen.
Mit 16 sagte ich still, ich will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will alles oder nichts. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen, die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten.
Was für ein Titel. Sie mögen auch rote Rosen.
Ja.
Und ich bin auf Hausbesuch bei Erika Kazubko auf langer Lebensreise heute in Bayern 2, 1:1. Im Mai wird sie 100, aber in Gedanken ist sie jetzt 20. Denn aus dem völlig zerstörten Dresden, wo ihr vorhin die Worte versagt haben, zieht die Familie nach Ostfriesland und sie machen weiter nach einer Weile mit der Schauspielschule am Stadtrand von Hannover. Also ihr Traum war nicht in Trümmern.
Nein, das war mein ganzer Wunsch. Ich muss meine Ausbildung beenden. Ich meine, im Mai 1946 war ich an der Schauspielschule in Ricklingen am Edelhof.
Das war ausgelagert in einen Landsitz. Hannover war ja auch völlig zerstört. Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Stück dort im August 1946, den Titel?
Wir heißen euch Hoffen von Fred Denger. Und wir hatten aber keine Bühne. Wir hatten da nur so eine Baracke noch geerbt von den Engländern. Und dann war die Möglichkeit, in Hannover, in der Artilleriestraße, im Melini-Theater, im ehemaligen, das war ein Keller zu finden, einen großen Keller. Darüber war die Ruine des Theaters.
Wir heißen euch Hoffen. Keine Bühne, aber Hoffnung schon. War das auch Ihr Lebensmotto?
Oh ja, ja, denke ich auch.
Und poetisch inmitten der Ruinen erblühte Ihre Liebe?
Er war 19, er war ein Jahr jünger als ich. Und er war abgemagert, ist sehr groß und er kam aus der Kriegsgefangenschaft. Er hatte eine schwere, nicht lange, aber die hat ihm wohl gereicht. Und kam verhungert, ja, und hatte nur einen Gedanken, auch Schauspieler zu werden.
Aber hatten denn die Leute inmitten der Trümmer Lust und einen Sinn für Theater und Schauspiel?
Aber wie? Wir haben unseren Keller immer voll gehabt. Und es war oft für viele schwierig, eine Karte zu kriegen. Aber wer ein Brikett mitbrachte und dann noch eine Lucky Strike, der kriegte sofort. Aber der Keller war ganz primitiv. Es waren oben nur Drähte mit Lampen. Und ich weiß noch, als wir unsere Premiere hatten, kam vorher irgendjemand und sagte, wir durften eigentlich unter diesen Bedingungen nicht spielen. Aber kaum war er weg, haben wir.
Es waren herrliche Trümmer-Theaterzeiten.
Fantastisch. Die hat niemand vergessen.
Inklusive Drei-Groschen-Oper.
Ja, wir waren, meine ich, die erste Drei-Groschen-Oper überhaupt. Und das muss ich auch wieder Reinhold Rüdiger, der ja lange dann Chef von der Landesbühne in Hannover war, der hatte Texte und Partitur vor Hitler versteckt, war ja verboten. Und damit hatten wir alles. Und ich weiß aber noch, wie schwer uns, wir haben ja alle gespielt, also Kammerspiel, ich habe die Luzi gespielt, wie schwer uns es wurde, mit dieser neuen Melodie und mit allem fertig zu werden. Und das war Erik Tass, der uns das beigebracht hat.
Es war ja 12 Jahre verboten, weil Bertolt Brecht als Kommunist-Sozialist überhaupt nicht in Erscheinung treten durfte im sogenannten Dritten Reich. Sie haben wohl leuchtende Tage und Nächte auf der Bühne, aber irgendwann merken Sie, da stimmt was nicht.
Es war ja auch sehr anstrengend. Das muss ich auch, wir hatten nichts zu essen. Es waren ja noch die schlimmen Jahre. Und es war dieser eiskalte Winter. Wir hatten einen wunderbaren Frühling nach dem Krieg. Aber es kam dieser wahnsinnig eiskalte Winter. Und ich hatte ein Dachkämmerchen ohne Heizung.
Das heißt, da war es dann mal unter Null?
Na, aber weit unter Null. Und wenn ich abends von der Vorstellung kam, manchmal zu Fuß, weil Straßenbahn nicht ging, dann habe ich mir dann glitzerten die Wände. Und ich habe mir alles anbehalten und noch alles über mich rüber gedeckt. Aber das ging alles.
Das war auch nicht die ganze Erklärung für Ihre, ja, was war das? Aussetzer,
ja,
Schwächeanfälle?
Also ich habe ja dann Prüfung gemacht auch und wurde auch an die Kammerspiele engagiert. Das war so Auflage, wen sie haben wollten. Da mussten wir 2 Jahre bleiben. Und ich habe richtig schön Theater gespielt. Und plötzlich verkrampfe ich auf der Bühne und falle. Also ich habe es immer noch gerade in deinem Vorhang geschafft. Und damit wurde ich eigentlich, das ging nicht mehr. Ich war für das Theater nicht mehr. Die hatten ja jedes Mal Angst, die fällt und so. Und
dann sind Sie zum Arzt?
Ja, Arzt ist gut gesagt. Dass ein Psychiater oder Psychologen war ja bei Hitler verboten. Ich hatte aber eine Freundin, deren Vater war Chef in Bielefeld. An sich sagte man damals noch Irrenhaus. Und dort hatte ich das Glück, ein Gespräch nun mit einem Psychiater, Psychologen, ich weiß es gar nicht mehr. Und da habe ich zu dem gesagt, bin ich jetzt verrückt, dass ich dauernd umfalle? Und dann hat er nur zu mir gesagt, Sie sind nicht verrückt, sondern Sie wären verrückt, wenn Sie jetzt nicht so wären. Weil diese ganzen Schrecknisse, diese ganzen wirklich auch Todesängste, die habe ich versteckt. Und durch dieses Rollenstudium oder überhaupt durch Theater, was ich ja eigentlich schon als Jugendliche geübt hatte, das hat alles zugesetzt. Und dann ist es eben doch hochgekommen. Und daraufhin, es war sehr eine schwere, schwere Entscheidung, aber ich habe studiert, und zwar Phonetik natürlich und Psychologie.
Weil der Psychiater meinte, dass sich in die Rollen begeben, wühlt sie zu sehr auf?
Genau das war's. Er hat gesagt, Sie müssen sich aus diesem Rollengefühl lösen, Sie müssen wieder nur Sie selber werden. Und das ist mir vielleicht auch in dem Studium besser gelungen. Also, und das war auch eine tolle Zeit.
Psychologie und Phonetik, also am Ende Sprechtrainerin werden, das ist ja auch nah dran am Theater.
Ja, also es ist ein toller Beruf. Und dann noch Theater dazwischen, eine Ahnung haben. Also ich glaube, dass diese Mischung mir geholfen hat. Ich habe noch mit 92 Jahren in Wien mit den Theologiestudenten gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, Leute, jetzt macht mal euren Kram allein. Und dann haben sie nur gesagt, naja, aber so gehen wir, sie haben wir nicht.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Erika Kazubko. Haikus als Therapie.
Diese Sonderform der Gedichte in Japan, die wird gleich eine große Rolle spielen. Aber noch auf Hausbesuch bei Erika Kazubko geht es um die Schauspielerin, dann Sprechtrainerin, die auch mal ein ganz bekanntes Seminar angeboten hat. Wie hieß das?
Reden ohne Angst.
Das machen wir zwei gerade. Gab es prominente Schüler im Kurs?
Erzbischof Eder.
Der muss sich ja auch ausdrücken auf der Kanzel. Und Sie waren viel und gern in Theatern, Universitäten, haben da Kurse gegeben, Goethe-Institut beim ORF, dazu alljährlich Regie auf Burg Feistritz, Malerei gelernt und selber auch Kurse gegeben. Ich sehe in Ihrer schönen Wohnung auch farbige, große, leicht abstrakte Gemälde. Den gestiefelten Kater sehe ich da drüben. Also Ausdruck ist für Sie alles.
Ja. Und vor allem, was mich immer fasziniert hat, nachdem wir immer in Kursen auch von Heinrich von Kleist das Marionettentheater gelesen haben, da habe ich immer gedacht, ich muss mir doch selber eine Marionette bauen. Wieso soll ich das, eine Haltung, die hängt da hinten um die Ecke, die war in der Ausstellung. Können Sie sich angucken.
Gehen wir mal kurz zu der Puppe hin. Vorsicht mit dem Koffer.
Hier, guck mal. Das sind Marionetten, die ich gebaut habe.
Das ist ein farbenfroher Harlekin.
Ja, das male ich selber, die Stoffe und die Köpfe und alles ist aus Papier.
Jetzt nehmen Sie es von der Wand und Sie haben ihn auch schon tanzen lassen?
Ja, ich kann ihn auch führen, nur bei der Ausstellung habe ich das Gestell nicht mitgehabt.
Aber Frau Kazubko, es geht um Sprache, um Schauspiel, um Malerei, um Puppen gestalten und basteln. Machen
ja,
Sie irgendwie
Stoffe bauen und Kostüme bemalen fürs Nottheater.
Machen Sie irgendwas nicht?
Internet.
Das darf auch jemand sein lassen, Jahrgang 1925. Wir sitzen ja auf der Bettkante
ja,
jetzt.
Ich könnte es, aber ich kann es nicht, die Feinheiten nicht erkennen, dann wird es furchtbar.
Aber Sie können sicher die Bilder alle noch erkennen an Ihrem Bett. Ich nehme an, das sind die Eltern,
nein,
oder?
Die kann ich auch jetzt von hier. Das sind oben meine Großmutter, meine andere Mutter, Großeltern, mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und ich, meine beiden Kinder und jetzt schon die Enkel. Und hier muss noch ein ganz kleines vom Urenkel und ein zweiter Urenkel sind unterwegs. Das reicht.
Ja, wie schön. Und die haben so eine lebendige 99-jährige Urgroßmutter, der es gelungen ist. Wir gehen mal wieder zurück an unser kleines Tischlein, sich auszudrücken. Es hatte sicher auch was Therapeutisches durch die Jahrzehnte, sich künstlerisch eben auszudrücken. Aber es blieb diese tief schwarze Stelle im Leben.
Ja.
Die sie vorhin auch verstummen ließ, die Bombennacht von Dresden, die ja auch auf der Bühne zu Schwächeanfällen geführt hatte. Von Trauma sprach damals noch keiner, oder?
Nein, niemand. Und ich habe eigentlich erst jetzt, das ist auch noch nicht so lange her, da habe ich mit meiner Tochter Katrin lange Gespräche geführt. Die hat mich darauf aufmerksam gemacht, der Körper lügt nie. Das ist es.
Aber jetzt haben Sie ja diese Erlebnisse der Bombennacht in sich irgendwo verkapselt. Haben Sie die dann auch jahrzehntelang so weit in Ruhe gelassen oder waren Sie immer wieder am Wanken?
Sie waren immer wieder da. Ich habe nur mit niemandem darüber gesprochen. Also es reichte mir schon, wenn ich sie erleben musste. Und ich habe da auch immer geschwiegen. Selbst mein Mann wusste eigentlich von den schlimmsten Dingen nie etwas. Und als ich die Heukus geschrieben habe, ist er ja auch schon gestorben.
Er ist immerhin auch über 90 geworden.
Ja.
Das hat sich zeitgleich fast begeben, denn vor ungefähr 5 Jahren waren Sie wohl auf einem Schreibseminar und lernen die japanische Form der Gedichte kennen, der Haikus, Augenblicke in Kurzform skizziert. Und wenig später fragt sie einen Jesuitenpater, ob sie sich vorstellen könnten, die Bombennacht so auszudrücken. Haben Sie lange überlegt?
Nein. Und dann kam mir die 575. Man kann kein Wort zu viel über diese Schrecknisse, also nicht sich ausbreiten. Sondern wo kriege ich die Essenz? Und das ist mir zugefallen. Ich habe mich da hingesetzt und vielleicht auch an 2, 3 verschiedenen Tagen. Aber ich dachte, 5, 7, 5, ich habe jetzt so einen Rhythmus gefunden.
5 Worte, 7 Worte, 5 Worte.
Nein, 5 Silben, 7 Silben, 5 Silben ist ein Haiku.
Das ist aber eine strenge Vorgabe.
Ja, ich habe ja auch manchmal ganz schön streng gelebt.
Sie sind ja auch eine Preußin,
nein,
tief drunten.
Ja, das sage ich immer wieder. Bin damit ganz gut zurechtgekommen.
Sehr spät, mit 94, haben Sie das dann in Form gebracht, dieses Erleben. Und das dauert, glaube ich, mehrere Minuten. Ich würde Sie bitten, ich weiß, es ist viel verlangt, vielleicht die erste und die letzte Minute. Sie brauchen keinen Text, Sie haben das alles im Kopf.
Dresden, 13. Februar 1945, bitterkalt die Nacht. Der Tod stürzt aus dem Himmel. Hölle auf Erden. 22 Uhr. Leichter Fingerdruck löst das Verderben aus. Befehl ausgeführt. Schrei gegen das Grauen. Ich träume. Ich träume. Ich träume. Brennender Leichnam. Der Feuersturm tobt. Brautpaar vor brennendem Haus. Umarmung. Mann im Nachthemd auf brennender Matratze. Geh. Er hört nicht. Die Bank vor dem Heim. Ganz still, die alten Menschen. Ob sie wohl schlafen? Blick in den Spiegel. Oh, dieses starre Gesicht. Ich kenne dich nicht. Abend. Blutrot der Himmel. Golden strahlt die glühende Stadt. In Schönheit sterben. Zwei Wochen später. Das sind die Toten. Schwarz, mit Kalk übergossen, vielfach gestapelt. Löschwasserbecken am Altmarkt. Flammenwerfer. Dann ist es vorbei. Verstecke den Traum tief im innersten Winkel der Seele und verschließe den Mund und lebe weiter.
Sie haben die Augen geschlossen dabei. Sie waren weg und da.
Jetzt bin ich wieder da.
Und dass Sie so spät mit 94 nochmal in eine Form gebracht haben für sich, hat Ihnen gut getan?
Sehr gut. Ich hatte in der letzten Zeit keine Träume mehr. Jetzt habe ich alles gut in Haikus verpackt. Ich bin sehr froh, dass ich so alt geworden wäre. Und wenn ich noch ein bisschen lebe, dann ist es auch gut. Und wenn nicht, dann nicht.
Das ist aber eine gewaltige Gelassenheit.
Mir bleibt doch gar nichts anderes übrig.
Aber der 100. im Mai, das wäre es schon.
Ja, da kommt vielleicht der Bürgermeister.
Und es kommen auf jeden Fall auch die beiden Töchter und die Enkel und dann die beiden Urenkel.
Ja, ich hoffe, dass der zweite Gesunde diese verrückte Welt kommt.
Und das Leben geht weiter.
Immer.
Danke, Erika Kazubko, für die Stunde.
Danke.
Das Gespräch mit ihr können Sie jederzeit nachhören und finden es in der ARD Audiothek. Und dort, das dürfte Ihnen auch gefallen, finden Sie Hörspielkunst im Hörspielpool. Literatur, Drama, Komödie und Fantasy.
Super.